Wir haben letztes Mal einen Text aus Matthäus gelesen und ich werde heute mit euch den Lukas anschauen. Und das ist der Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Aber bevor wir das tun, schauen wir noch einmal in den Kontext. Und bevor ich das tue oder bevor wir da durchgehen, werde ich nochmal mit uns gemeinsam beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, wie wir es auch gerade im Lied gesungen haben, ja, dass wir von dir alles haben, was wir brauchen. Du bist derjenige, bei dem alles hängt und von dem auch die Welt zu sehen ist. Und ich danke dir, dass viele von uns das schon erfahren durften und ich bitte dich, dass das weitere Kreise zieht. Wenn wir jetzt gleich in der Bibel lesen und von dir was hören, so bitte ich dich, dass du sprichst zu uns. Wir wissen, dass du es tun wirst. Und erwarten, dass du es tun wirst. Danke, dass du hier bist und redest. Amen. Wir setzen uns. Jesus ist zum Schluss, wenn wir dieses Buch anschauen, den Lukas, unterwegs gewesen, schon in Richtung Jerusalem. Warum nach Jerusalem? Weil dort sich das wichtigste Ereignis ergeben hat, weshalb er eigentlich auch geboren wurde. Um uns zu retten, um selber dort in Jerusalem zu sterben für uns. Und für die vielen Menschen hat sich das gar nicht so erklärt. Die haben erstmal nur ihn gesehen und ihn bewundert, wie er war, und sind ihm nachgefolgt. Viele auch einfach nur durch diese Wundertaten, die er vollbracht hat. Und nicht viele haben sofort verstanden, worum es eigentlich ging. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, da befinden wir uns jetzt in diesem Text, da ist vor Jerusalem nicht weit entfernt, sehr dicht sogar, diese Stadt Jericho. Und vor dieser Stadt Jericho begegnet Jesus einen Blinden. So schreibt Lukas. In Matthäus sehen wir, dass es beschrieben, dass es zwei Blinde sind. Das ist eine. Und dann schreibt Markus nochmal von einem Blinden, der vor der Stadt Jericho ist und danach. Und ich denke, so ist es auch zu sehen. Es sind zwei Blinde. Nur Lukas beschreibt einfach nur einen, zu denen Jesus hingeht und ihn heilt. So passen die Texte meines Erachtens zusammen. Und ich denke, dass Lukas diesen Blinden vorher besonders hervornimmt, weil er zeigen will, dass sich das schon anbahnt, was später passieren wird. Hier kommt nämlich die Stelle vor, wo dieser Blinde sagt, du Sohn Davids. Und als den wird er auch erkannt in Jerusalem, wo sie denn alle schreiben, Hosianna, unser König ist hier. Wir wollen tiefer einsteigen und diesen Text uns anschauen. Ich lese ihn vor. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er Jesus ihn, Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das er sah, das es sah, lobte Gott. Da ist also Jesus zu Beginn dieser Stadt, bevor er reingeht und sieht diesen oder kommt auf diesen Bettler zu. Aber es ist nicht so, dass Jesus auf diesen Bettler zugeht oder auf diesen Blinden, meine ich, sondern es ist so, dass dieser Blinde hört, dass Jesus kommt. Der Blinde kann Jesus nicht sehen, aber er hört davon und er fragt in die Menge und es steht hier, er forschte, was es denn da wäre. Und da berichteten sie ihm. Das ist ja nett von denen, wo er fragt, dass sie ihm auch antworten. Und sie sagen, dass Jesus von Nazareth hier vorbeigehe. Und dann ruft er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wieso sagt er das? Jesus, du Sohn Davids. Das ist eigentlich eine Bezeichnung, die auf einen Messias hindeutet. Als hätte er es erkannt, dass es hier nicht nur um einen einfachen Mann geht, ja, sondern um den, der Erretter Israels, sogar der ganzen Welt ist. Wie kommt er dazu? Ein Blinder schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann ist es so, dass die Mengen auf ihn eindringen und sagen, ey, sei du doch mal still, du hast doch gar keine Ahnung. Du bist doch ein Blinder und schrei hier nicht rum. Ich denke nicht, dass sie sich aufgeregt haben, weil er sagt hier, das hier ist der Sohn Davids. Vielmehr haben sie sich sicherlich aufgeregt darüber, dass er so geschrien hat. Und unbedingt ihn sehen wollte, deswegen rief er so laut. Und er schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb aber stehen und ließ ihn zu sich führen. Er konnte ja nicht gehen, aber er kam dann vorgebracht von diesen Menschen, vielleicht sogar von den Menschen, die sich dagegen gewehrt hatten. Aber nun sagte Jesus selber, bringt ihn hervor. Das ist ein Mensch, der ein Handicap hat, ja, der blind ist und der wird von Jesus gesehen und zu ihm geführt. Er hätte ja auch vorbeigehen können, Jesus. Aber nein, er lässt sich darauf ein. Er hörte seinen Schreien und geht zu ihm. Und dann kommt eine Stelle, die mich sehr verwundert hat. Nämlich, dass Jesus dann fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus, das wissen wir, ist eigentlich jemand, der ganz genau Bescheid weiß, wen er da vor sich hat. Warum fragt er das? Warum fragt Jesus etwas, was er eigentlich schon weiß und er erahnt? Ist das einfach nur, ja, was soll es bedeuten? Und das hat mich daran erinnert, dass es doch so ist, dass Gott nicht ein ferner Gott ist, der nur immer abrufbar ist, so zu Notzeiten uns kurz irgendwie irgendwas gibt, so, und dann leben wir wieder weiter und Gott ist der Entfernte. So ist Gott nicht zu uns. Und so ist auch Jesus nicht damals gewesen. Er selber hat Gott, war Gott, ja, und hat nicht einfach diesen Menschen einfach so mal eben schnell geheilt und ist dann wieder weggegangen. Nein. Wenn Jesus auftaucht, ja, dann folgen ihm Menschen nach. Das ist mein erster Punkt für heute. Wenn Jesus auftaucht, dann folgen ihm Menschen nach. Dieser Mensch, dieser blinde Mensch, der kommt auf Jesus zu und Jesus unterhält sich mit ihm. Wenn wir mit Gott in Kontakt kommen, dann ist das kein toter Gott, sondern wir dürfen erfahren, dass dieser Gott redet. Und das ist nicht nur damals so geschehen, dass Jesus ganz leibhaftig zu ihm gekommen ist, sondern wir dürfen das auch heute noch erfahren, dass Jesus Menschen berührt und nicht nur einfach Heilung schenkt, was auch heute noch geschieht, und auch nicht nur einfach diese Menschen verändert, einfach nur so, sondern dann ist es immer so, dass Gott mit diesen Menschen geht und sie dadurch verändert, dass er mit diesen Menschen geht. Ganz nah kommt Jesus zu diesem Blinden hin. Und dann lesen wir weiter, was mich sehr erstaunt hat. Erstmal konnte er dann sehen, und das war für die Menschen da noch viel, viel erstaunlicher. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Dieser Blinde hat nicht umsonst geschrien. Er hat nicht einfach nur so geschrien, weil er eine Attraktion wollte. Auch er wollte diesen Wunderheiler leibhaftig erfahren, sondern er hat gespürt, dass da was hinter ist. Dass er da das bekommt, was er wirklich braucht. Und das ist nicht, was wir als erstes vordergründlich sehen, dass er sehen kann. Nein, er hat was viel Tieferes gefunden. Jesus nämlich selber nachfolgen zu können, und damit hat er sein Leben verändert. Gott, Jesus Christus, hat sein Leben verändert, so weit, dass er sogar alles liegen gelassen hat und ihm nachfolgt. So steht es hier. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Wer einmal in die Gegenwart zu Gott gekommen ist oder es erfahren hat, dass Gott einen berührt, der lässt Gott nicht mehr los. Und auch Gott lässt ihn nicht mehr los. Wer es einmal erfährt, der weiß, auch wenn es Jahre her ist, und so erinnere ich auch ich mich, nein, ich werde diesem Gott für immer nachfolgen. Und ich werde in meinem Leben eines tun, wie dieser Mensch hier auch, Gott für immer preisen. Weil Gott es wert ist. Nicht nur, weil er mir geholfen hat, indem er auch mich sehend gemacht hat in vielen Dingen. Auch mich hat er verändert, hat mir weniger mürrische Gegebenheiten. Ich war früher mürrisch, ja, so manchmal so ein bisschen, wollte manche Sachen einfach nicht so sehen wie andere, und ich konnte Gelassenheit erfahren. Ich durfte erfahren, wie Gott mich verändert hat und dass ich auf Menschen in Liebe zugehen kann. Da hat er mich verändert. Und dass ich auch andere Argumente auch annehmen kann und mit ihnen auch die Menschen dahinter sehen kann. Ja. Aber es gibt noch viel mehr, was ich erzählen könnte. Und es ist nicht so, dass ich dabei, als ich zum Glauben kam, dabei geblieben bin, Gott zu loben. Das hat auch Auswirkungen. Es ist so, dass ich mich freuen durfte, dass auch meine Schwester mit angesteckt wurde. Und ich durfte ein Übergabegebet mit ihr sprechen. Ganz plötzlich, und ich war nicht vorbereitet. Übergabegebet, was ist denn das? Das ist einfach nur, wenn jemand erkannt hat, wer Jesus ist, dass er das festmachen will durch ein Gebet. Und das ist am besten, wenn man mit jemand anders zusammenkommt und einfach sagt, ja, lass uns zusammen einfach beten. Und das festmachen, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Und genau so ist es auch hier damals gewesen. Er pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ja, klar. Die haben das Wunder gesehen und deswegen haben sie Gott gelobt. Ja, ist es so? Ich denke nicht. Das Volk hat wirklich auch erkannt, was es gemacht hat. Was Jesus getan hat in diesem Menschen. Sie haben gesehen, wie auch er Gott lobt und wie er es versteht, wie er das auffasst und dass er Gott die Ehre gibt, und sie haben sich mit hineingefunden in das Gebet und in diesen Lobpreis. Und das gilt jederzeit immer wieder zu tun, wenn wir das erfahren, dass ein Einzelner herausgerufen wird und Gott nachfolgt. Und das ist eine großartige Sache. Und danach kann man eigentlich nur eine Party schmeißen. Ja, also das ist wirklich so. Das ist eine Geschichte jetzt hier von einem Blinden, von einem, der wirklich ausgeschlossen wurde aus der Gesellschaft, einer, der nicht viel wert war, einer, der ein Handicap hatte. Und wenn wir jetzt weiter gucken in den Text, den ich eigentlich mit euch heute nochmal viel näher und viel tiefer anschauen will, dann erfahren wir, dass Jesus auch zu anderen Menschen geht und auch hier wieder individuelle Wege hat, um zu ihnen zu gelangen. Wir steigen ein in die Geschichte von Jesus und Zachäus. Die steht im Kapitel 19. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Jetzt war er in Jericho wirklich an den Stadtmauern angekommen und war dabei, hindurchzugehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner, und der war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Auch er hatte ein Handicap. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich jetzt den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen zu suchen und selig zu machen, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Dieser Mann, um den es jetzt geht, der heißt Zachäus. Und das heißt vom Griechischen, es ist Zachraios, ist das, und das ist im Deutschen fast wiedergegeben. Heißt eigentlich ursprünglich aus dem Hebräischen Zakaja, und das bedeutet der Gerechte. Ach, ist das ein gerechter Mann, den wir hier lesen? Ist das ganz und gar nicht. Es ist ein Mensch, der hier betrügt. Ein Oberer der Zöllner lesen wir hier. Ich weiß nicht, diese Geschichte kennt ihr sicherlich alle, aber ich war erstaunt, nochmal nachzulesen, dass dieser Zachäus, dieser Zachäus, nicht einer war, der wirklich ganz direkt bei den Leuten war und das Geld abgezockt hat. Ja? Damals war das nämlich so, dass die Handelsstraße da durchging und Balsam dort ganz reich verkauft wurde. Und die Römer hatten dort Zöllner einsetzen wollen, natürlich um das Geld auch da zu bekommen. Aber das haben sie nicht selber gemacht, dazu hatten sie nicht die Leute. Und viel lieber wollten die das auch, dass die Leute vor Ort das machen. Und dann kriegen sie das einfach von den Juden, die da einfach sich einsetzen konnten da. Und dann durfte das dann nach Rom geschickt werden. Und das war einfach so, dass derjenige, der das einfach machen wollte, sich bewerben konnte und dann einfach eine Truppe angeheuert hatte, nämlich so einzelne Zöllner, die das gemacht haben. Und derjenige, der sich da beworben hatte, das war dann der obere Zöllner. Das war dann in diesem Falle auch Zachäus, der anscheinend hier so diese Konkurrenzkampf da gewonnen hatte und jetzt der Zuständige war, der dann das Geld eintreiben durfte. Und das heißt, dass dieser Zachäus dann gar nicht direkt mit diesen Leuten unbedingt zu tun haben musste. Er war einfach nur dieser Kopf dieser Bande, sozusagen, die richtig verhasst war unter den Juden, weil sie auch den Leuten mehr Geld abgezockt hatten, als sie eigentlich sollten. Das Geld sollte geliefert werden an die Römer, durfte natürlich auch ein Anteil noch mit dabei sein, dass diejenigen auch noch was verdienen, aber nicht so viel, wie sie es damals gemacht haben. Deswegen konnte man diese Zöllner einfach damals echt nicht riechen. Und dieser Kopf dieser Bande, das war jetzt nun dieser Zachäus. Ein stinkender Kopf, ja. Und klar, es stand hier und er war reich. Zachäus, der Gerechte, wurde reich. Und es war nicht so, dass er nur derjenige war, der denn das Geld bekommen hat von seinen Untergebenen, sondern auch, dass die Einzelnen sehr wahrscheinlich auch korrupt waren. Wir sehen auch ein bisschen zuvor, dass auch bei der Berufung von den Jüngern, der Levi nämlich zum Beispiel, auch unter den Jüngern war und ein Zöllner war. Und das war eine gleiche Geschichte, wie wir hier sie auch bei Zachäus lesen, dass Levi dann einfach sagte, ach, Jesus, ich lade dich ein zu mir und wir feiern erstmal ein richtiges Fest. Oh, war das verhasst. Vor allen Dingen bei den Schriftgelehrten, bei diesen Geistlichen, bei den Pastoren damals so. Mensch, wie kann man das machen? Wie kann dieser Jesus das einfach machen? Einfach zu diesen Leuten gehen, die Partygänger sind, die das Geld versaufen, die das Geld rauszocken von den Leuten, die sich einfach komplett gegen die geistliche Welt stellen. Tja. Und dann sagt Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus ruft nicht immer die Frommen oder die, die vielleicht so aussehen, als könnten die zu Jesus gehören oder als wo man vielleicht denkt, ach, vom Äußeren, das würde ja passen. Der kann gut singen, ha, den stecken wir mal in die Kirche. Nee. Jesus hat einen eigenen Blick. Jesus schaut auf die Menschen, die wirklich innerlich eine Tür offen haben, die sich sehnen nach Veränderung in ihrem Leben, die sich sehnen nach etwas, was auch ihr Leben irgendwie verändern muss. Sie merken, dass so wie sie leben, dass es so nicht weitergehen kann. Und da sind wir doch ehrlich, ergeht uns doch jeden von uns. Wir können doch nicht sagen, ach, auch jetzt nicht. Ach, wir gehen in eine Gemeinde, uns geht's jetzt gut. Nein, wir brauchen immer wieder die Verbindung zu Jesus und immer wieder müssen wir uns ihm öffnen. Unserem Hirten, der doch das Gute für uns hat, der uns führt, nicht nur durch die schöne Aue, wie wir es vorhin im Psalm gelesen haben, sondern auch mal durch die tiefen Täler hindurch. Auch da ist Jesus, da ist Gott auch heute uns ein Begleiter und will uns ein Begleiter sein. Zu einer Nachfolge in Freude und im Durchhalten und im gemeinsamen Gehen mit Gott hat er uns gerufen. Und nicht im Durchstehen und Gott hilft mal ab und zu. Es ist eine Freude, mit Gott gehen zu dürfen und mit ihm leben zu dürfen. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und dieser Zachäus, der läuft nun voraus und er steigt auf einem Maulbeerbaum. Der so ein kleiner Mann war, hatte keine Chance, durch diese Menge hindurchzukommen. Er wollte Jesus sehen, aber wie sollte er das machen? Dann kam er auf die Idee, er weiß, dass Jesus hier wahrscheinlich die Straße entlang gehen wird. Ich gehe einfach mal auf diesen Maulbeerbaum rauf und dann werde ich von oben mal zuschauen, wenn er kommt und dann sehe ich ihn. Dann kann ich ihn erblicken. Und das war auch so. Die Menge zog hindurch und ich habe mir dann nochmal angeguckt, wie so ein Maulbeerbaum aussieht. Ich wollte mir das genau anschauen. Und ich habe ein Bild euch mitgebracht. Na, funktioniert das? Kannst du weiterklicken? Huch. Ist das nicht drauf? Dann musst du mal die andere Präsentation öffnen, vielleicht. Das machen wir mal, die Zeit geben wir uns. Ja, da ist er. Den wollte ich euch zeigen, weil man hier sieht, wie die Situation nämlich damals ausgesehen hat. Dieser Baum, der ist nicht einfach nur so am Rand da, ja, sondern dieser Baum hängt wirklich über der Straße. Und im Griechischen, wenn man genau das liest, steht da, und dort sollte er durchkommen. Das heißt, er sollte durchkommen durch den Maulbeerbaum sozusagen. Und das ist auch der Fall. Wenn dieser Baum da so weit rüber guckt, ja, kommt Jesus genau durch diesen Baum nämlich durch. Wenn hier steht, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter. Dann können wir uns das so vorstellen, dass Zachäus vielleicht sogar genau über ihm war. Diesen Baum können wir uns so vorstellen, wie er hier ist, mit ganz dichten Blättern. Und es wird sehr wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Bevölkerung, auch Jesus selber, ihn eigentlich nicht sehen konnten. So verdichtet war dieser Baum und Jesus war auch sehr wahrscheinlich viel abgelenkt durch die Menge, die da war. Und trotzdem sieht er diesen Zachäus. Vielleicht weiß er es einfach, dass Zachäus da ist und dass er ihn wirklich braucht. Und deswegen sagt er zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Dann springen, das war glaube ich nicht möglich, dafür ist der Baum sehr, sehr hoch. Er musste sehr wahrscheinlich hier klettern. Und deswegen sagt Jesus auch, steig eilends herunter. Er hat bestimmt ein bisschen gebraucht, das denke ich mal. Wenn man sich das vorstellt, wie die Masse dann gewartet hat, bis er dann von Ast zu Ast sich durchgeklommen ist und dann wirklich runterkam, die Geduld mussten sie mitbringen. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Das war das, wie Zachäus diese Situation gesehen hat. Er hat sich gefreut, dass Jesus auf ihn zugekommen ist. Im Gegensatz zu den anderen. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist nicht so, wie wir bei dem Blinden sehen, dass sie am Ende dann sagen, ach, das ist ja krass. Er hat ein Wunder getan und da sieht man's. Gott ist hier präsent. Dieser Blinde, der kann sehen und daran können wir auch Gott sehen und können ihn mitloben. Nein, hier ist eine andere Situation. Hier passiert etwas im Verborgenen. Und worauf schauen wir? Auf das Äußere? Auf da, wo die Wunder geschehen? Ist es das, was wir sehen wollen? Ja, schon. Aber das, was eigentlich sich abspielt und das, was eigentlich zählt, das ist das, was Jesus eigentlich sieht. Und es ist meine Frage, nehmen wir das wahr, was für einen Blick Jesus hat, auch hier in Heiligenhafen? Es sind nicht alle Menschen, die bereit, vielleicht auch jetzt noch nicht, aber es sind ein paar, die Jesus wirklich haben möchte, die er sieht. Manche kommen direkt drauf zu, die wissen, ja, sie erkennen das. Hier ist Rettung, hier ist derjenige, dem ich nachfolgen will. Und andere stecken in einer Situation, brauchen Jesus genauso und Jesus entdeckt sie. Durch die Blätter hindurch, da wo sie sich eigentlich verstecken und ruft sie herunter zu kommen. Und nicht nur das. Jesus sagt, ich will heute dein Gast sein. Er fordert ihn auf, Gast zu sein, also dass er Gast sein kann. Und dieser Zachäus muss eine Tür öffnen. Er lädt ihn ein und sicherlich hat seine Frau alles dann vorbereitet, bereitet das Essen vor und so weiter. Auch die Kinder sind da, wir lesen später, das ganze Haus war da. Also das heißt, vielleicht auch noch hatte er Sklaven, die waren ja auch damals mit dabei, Bedienstete, das ganze Haus war voll. Und nun wird dieser Jesus eingeladen und eine Tür öffnet sich. Aber nicht nur diese Tür, die man sieht. Es ist eigentlich noch eine viel wichtigere Tür, die eine Rolle spielt. Es ist die Tür im Inneren von Zachäus, die sich öffnet. Denn der Jesus ist wirklich in seinem Herzen angekommen. Wir sehen es an der Konsequenz. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wie kann man so etwas sagen? Welcher Mensch nimmt auf einmal so eine Kehrtwende an? Da muss etwas passiert sein. Und das ist nicht das Äußere, sondern das Innere, worum es geht. Dieser Mensch hat erkannt, wer Jesus ist und was Gott in seinem Leben verändern möchte und dass es ihm gut tut. Natürlich ist es ihm im Geldbeutel, tut es ihm weh vielleicht, ja. Und wenn man daran denkt, auf was viel Geld er verlieren würde jetzt dadurch. Aber darum geht es nicht. Es geht um inneren Frieden und um Gerechtigkeit, um etwas viel Höheres. Und er sagt, ja, ich gebe dieses Geld den Armen, weil ich weiß, ich habe es verstanden. Es geht nicht darum, dass ich reich werde vom Äußeren her, sondern reich werde vom Herzen. Ich will ein Jünger Jesu sein. Wir lesen später nicht davon, wie Zachäus nachher Jesus nachfolgt, alles liegen lässt. Ich denke, das ist auch nicht seine Bestimmung. Das soll er auch nicht tun. Gott hat mit jedem einen Weg vor und das individuell. Wenn wir lesen, dass der Blinde ihm nachfolgt, der konnte es tun und der war in der Lage, das zu tun. Aber Zachäus hat sicherlich einen ganz, ganz wichtigen Job zu tun, nämlich da, wo er ist, nämlich ein Bote zu sein für die Gerechtigkeit und für den Frieden, der eingezogen ist in ihm und den er dann verkündigt. Der Blinde hat Gott gepriesen als Konsequenz, dass Jesus ihn geheilt hat. Und dieser Zachäus hat nichts anderes getan, auch in der Konsequenz, ebenso Gott zu preisen, indem er sein Leben umgekrempelt hat. Er hat seinen Fehler gesehen, den er getan hat. Und Leute, machen wir uns nichts vor. Wenn wir uns die Situation nochmal anschauen, Zachäus da oben auf diesem Baum und die Menschenmenge davor. Sind wir denn besser als dieser Zachäus? Ist denn die Menschenmenge besser dran als dieser Zachäus da oben? Wir sind doch alle gleich, indem wir immer wieder zu Gott kommen müssen. Und es ist nicht so, dass wir immer wieder einen Neuanfang machen müssen. Tagtäglich ist es für uns gut, dass wir uns immer wieder neu auf Jesus ausrichten und auch unsere Sünden bekennen, weil wir dann in Freiheit leben dürfen. Aber hier steht, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Es gibt einen einzigen Punkt für einen Menschen, wo er zum Glauben kommen kann oder auch nicht. Und diesen Punkt, den sagt Jesus, heute ist es passiert. Da hat Zachäus sicherlich noch nicht das ganze Geld zurückgebracht. Und sicherlich braucht es auch noch ein bisschen, bis das, was er erlebt hat, dass es auch wirklich im Herz durchgerutscht ist und dass er es verstanden hat im Vollen und Ganzen. Da denke ich, braucht er auch noch mal eine Zeit. Aber den Kern, der war gelegt, als Zachäus diesen Jesus gesehen hat. Und sicherlich ist das auch am Tisch noch mal passiert, dass sie sich unterhalten haben. Denn hier steht auch, das ganze Haus ist mit drin. Dem Haus wurde Heil widerfahren. Wie häufig ist es, wenn ein Familienvater zum Glauben kommt, dass sich die ganze Familie umkrempelt und dass ein ganzes Haus wirklich selig wird dadurch? Durch die Veränderung, die dann durch die Liebe Jesu einzieht. Und es geschieht, dass Liebe in diese Familie reinkommt und Stück für Stück werden die Früchte des Geistes, der Vergebung, der Zuneigung zueinander, des Helfens, alles das beginnt langsam zu wachsen. Das Heil ist heute in diesem Haus widerfahren. Und dann steht da, denn auch er ist Abrahams Sohn. Dieser Zachäus war, wie die anderen auch alle da, in diesem Land Teil des Volkes Gottes. Und er war von den Juden verabscheut. Er war der Letzte, den man gebrauchen konnte. Es war der, der den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und doch trotzdem Leute, auch wenn wir das in unserer Gemeinde erleben, wenn jemand Mist gebaut hat, dann ist er doch trotzdem einer von uns. Und dann dürfen wir ihn anschauen und auch in Liebe begegnen. Er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das hat unser Gott schon von Anfang an, auch im Alten Testament hat er das schon klar gemacht. Er sucht uns, er will uns Menschen, von Anfang an sucht er uns. Wir lesen bei Hesekiel 34, 16, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Auch das steht da. Es gibt eine Entscheidung im Leben, die man treffen muss. Und dieser Zachäus hat sich für Jesus entschieden, ihm nachzufolgen. Aber nicht jeder, der Jesus begegnet, folgt ihm wirklich nach. Nicht jeder von dieser Menschenmenge hat letztendlich verstanden, worum es ging. Sie haben gelästert über den Zachäus da oben und waren mürrisch. Und waren aufgeregt, dass dieser Jesus gerade zu diesem Sünder geht, obwohl sie doch eigentlich wissen müssten, dass sie selber Sünder sind. Mein erster Punkt war, wenn Jesus kommt, dann ruft er Menschen zu sich. Und es ist auch so, wenn Jesus kommt, dann gibt's auch Aufruhr. Das ist auch immer mit dabei. Dann gibt's auch etwas, was störend ist, was einem vielleicht nicht gefällt. Das ist jetzt nicht gemeint, dass die Jünger vielleicht auch das komisch fanden. Von denen steht das hier nicht. Aber von der Menschenmenge. Wenn Jesus kommt, dann gibt's eine Veränderung, die uns vielleicht auch nicht gefällt. Und dann ist es so, wenn Jesus kommt, dann gibt es Freude. Das ist ganz zum Schluss so. Über dieses verlorene Schaf dürfen wir uns freuen. Es ist ein Schaf, was weggelaufen war und wiedergekommen ist. Vielleicht war dieser Zachäus nicht ohne Grund ein Zöllner geworden oder sogar ein Oberer von den Zöllnern. Vielleicht wurde er früher gehänselt. Vielleicht gerade wegen seiner Größe. Er war der Kleine. Und wie leicht passiert es doch auch vielleicht uns, dass wir denken, ach, so wie wir sind in unserem Leben, so kann Gott uns nicht gebrauchen oder so, ich muss selber was machen. Ich muss selber unterwegs sein. Und vielleicht fällt es uns dann auch gar nicht auf, dass wir wirklich Dinge tun, die auch uns nicht gut tun. Er hat, dieser Zachäus, etwas erarbeitet sich in seinem Leben, was ihm sicherlich Anerkennung gegeben hat. Aber was er wirklich gebraucht hat, das hat er dort bekommen, in diesem Moment, wo es heißt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und es hat eine Riesenkonsequenz. Nicht nur für ihn, sondern für viele Menschen um sich herum. Und das hat Auswirkungen. Nicht nur seine Familie, wenn er denn auch noch den anderen das Geld gibt, denen er vielleicht was schuldet. Es ist so, dass dieser Zachäus, der Gerechte heißt, später wirklich seinen Namen alle Ehre gegeben hat. Ja. Oder man konnte sagen, ja, das stimmt, ja, das ist ein Gerechter. Jesus hat ihn so verändert, dass sein Name wieder stimmt. Und er ist wirklich einer, der dem Gesetz, wie es damals galt, nämlich dem, wonach die Juden gelebt haben, der es wirklich erfüllt hat. Da steht es im Alten Testament, dass man, wenn man etwas gestohlen hatte, ja, dass man es dann wieder zurückbringen sollte. Wenn man ein Schaf zum Beispiel gestohlen hatte, dann sollte man das doppelt wieder zurückbringen, wenn es noch lebte. Wenn man aber das schon getötet hatte, für sich gebraucht hatte, also gegessen hat und so weiter, dann sollte man es vierfach zurückgeben. Ich habe früher immer gedacht, boah, das ist doch verrückt, dieser Zachäus. Wenn er so vielen Leuten was angetan hat, dann ist er doch mehr als arm, der ist doch hoch verschuldet. Aber da musste ich mich wieder selber angucken und denken, wieso denkst du eigentlich da, dass dieser Zachäus auch wirklich so schlimm gewesen sein muss? Dass er allen alles abgezockt hat, wo er nur konnte. Du schaust da auch nur wieder von außen. Vielleicht war er tatsächlich zum Paar nicht gut und hat da was abgezockt. Und sein Reichtum kam ja auch dadurch zustande, dass er auch ein bisschen was für sich haben durfte. Aber wer bin ich, dass ich interpretiere und ihn selber gar nicht getroffen habe? Wie schaue ich auf meine Mitmenschen? Worauf kommt es an? Auf das, was ich von außen sehe oder auf das, worauf Jesus schaut? Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wenn Jesus kommt und wenn Jesus auftaucht in unserem Leben, dann gibt es am Ende eine große Party für den, der sich ihm anschließt. Und das wünsche ich jedem, jedem Einzelnen auf dieser Welt, dass es erfahren kann, wer dieser Gott ist. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und mir hat's jetzt gestern wieder einer erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat's einfach trotzdem gemacht, obwohl er der Überzeugung war, als bringt doch alles gar nichts. Und Konsequenz war, dass er andere gebraucht hat, nachdem er so berührt wurde von Gott, dass er einfach nicht anders konnte, als in Tränen auszubrechen und erkennen musste, ich habe nur Mist gebaut in meinem Leben. Und er ist umgekehrt. Das war einer, der ja versucht hatte, auch über andere Wege, über Umwege, sich Anerkennung zu bekommen, zu erhaschen. Und er durfte sie später niederlassen. Anerkennung ist für uns nicht mehr wichtig. An den Zeitpunkt, wo wir Jesus kennen. Lasst uns aufstehen, ruhig sein nochmal einen Moment und ich werde beten. Ich bitte euch aufzustehen. Heiliger Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hast. Und ja, dass die Geschichten nicht nur für damals wichtig sind, sondern dass sie auch überliefert worden sind, dass wir sie heute auch lesen können und da auch nochmal erfahren können, wie du bist. Und danke, dass wir dich auch heute genauso erfahren dürfen. Du bist so groß zu uns, du bist so verändernd. Du kannst ein ganzes Leben umkrempeln. Und ich möchte dich bitten, dass du mich, ja wirklich, dass du mir wirklich lehrst, nochmal nicht nur darauf zu schauen, ja, was außen ist, wie eine Person aussieht, oder wo ich denke, ja, die ist so und so einzuordnen, sondern ich bitte dich darum, dass du uns auch allen das schenkst, dass wir wirklich darauf hören, wie du Menschen anschaust. Auch hier in Heiligenhafen, in unserer Familie, und dass wir mehr und mehr lernen, unsere Mitmenschen zu lieben und zu schätzen und zu erkennen, wenn du Türen öffnest. Und dann gebrauchst du uns. Wie häufig ist es, dass Menschen nicht nur alleine zum Glauben kommen zu dir, wenn sie beten oder in der Bibel lesen, sondern auch andere Mitmenschen brauchen. Und da bitte ich dich, dass du uns da gebrauchst. Auch damit diese Gemeinde wächst, aber nicht deshalb, sondern weil dein Reich gebaut wird, weil du es liebst, diese Menschen zu dir zu ziehen, weil du es liebst, diese Menschen zu verändern und ihnen wieder Freude schenken willst in ihr Leben. Freude, die nämlich viel tiefer ist als die, die wir sonst erfahren können. Und dafür danke ich dir auch, ja. Dass wir viel Freude auch in unserem Leben haben, aber ganz besonders danke ich dir für deine Freude, die du in unser Herz geschenkt hast, wo wir wissen dürfen, wir sind an deiner Hand und dürfen dieses Leben ganz anders und viel, viel freudiger sogar noch leben. In der Schwachheit, in der Freude, durch alles, durch und durch. Danke, danke. Und wir loben dich und wir preisen dich. Wir können nichts anderes tun, als dir die Ehre zu geben. Amen.